RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 21. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie der Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo spricht bei Leid für den Tod von 13 TNI-Soldaten durch Absturz des Hubschraubers aus. Es gibt keine indonesischen Staatsbürger als Opfer des Bombenanschlags in der Türkei. Ministerin Susi Pujiastuti protestiert Eintritt chinesischen Schiffes. Indonesisches Tourismusministerium stellte Investition beim World Eigentummarkt in Frankreich vor. UNESCO benannt Belambangan als Biosphärenschutzgebiet. Indonesische Regierung fordert Bau neuer Rohölraffinerie in Tanjung Siapi-Api, Süd Sumatra. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe heute ein Beileid für den Tod von 13 Soldaten der indonesischen Streitkräfte TNI durch den Absturz des Hubschraubers der indonesischen Armee vom Typ Bell 412 EPHA 5171 gestern in Poso der Provinz Central Sulawesi ausgesprochen. Das schrieb Präsident Joko Widodo heute in der Social Media. Der Präsident schrieb, dass die 13 TNI-Soldaten in der Erledigung der Staatsaufgabe gestorben seien. Der Leiter der TNI-Informationsabteilung, Generalmajor Tatang Sulaiman, sagte gestern bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass TNI den Absturz dieses Hubschraubers untersuche, der im Jahre 2012 von Indonesien gekauft worden sei. Tatang Sulaiman vermutet, dass der Absturz dieses Hubschraubers von der schlechten Temperatur hervorgerufen werde. Das indonesische Außenministerium gab bekannt, dass es momentan keine indonesischen Opfer durch den Bombenanschlag in Istanbul der Türkei am letzten Samstag, den 19. März, gebe. Trotzdem sei das indonesische Generalkonsulat in Istanbul in Krankenhäusern, in die die Opfer des Bombenanschlags gebracht wurden. Dies diene dazu, dort zu untersuchen, ob es in Krankenhäusern indonesische Opfer gebe. Der Direktor für Schutz der indonesischen Staatsbürger des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, sagte in Jakarta, es gebe durch diesen Bombenanschlag in Istanbul 6 Todesopfer und 12 verletzte Menschen. Iqbal sagte dazu weiter, dass die indonesische Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul die indonesischen Staatsbürger in der Türke aufgerufen, um vorsichtig und auf die existierte Lage wachsam zu sein. Die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten, Susi Puji Astuti, protestiert die Volksrepublik China durch den Eintritt des chinesischen Fischfangschiffes Kuifei 1007A und des Küstenwache-Schiffes ins Gewässer Natuna, Indonesien. Das chinesische Küstenwache-Schiff hat gegen das Schiff Kuifei 1007A am frühen Sonntag gestoßen. Man vermutet, dass dieses Schiff Kuifei durch diesen Stoß ins Land Indonesiens nicht gebracht werden könnte. Dieses chinesische Schiff wurde vom indonesischen Schiff KB Hiu 11 in der Nacht festgenommen, da es vermutlich in indonesisches Gewässer illegal eintrat. Susi Puji Astuti sagte gestern in Jakarta, sie werde angesichts dieser Frage den chinesischen Botschafter in Indonesien dazu einladen, um die Haltung dieses chinesischen Küstenwache-Schiffes zu erklären. Das indonesische Tourismusministerium habe vom 15. bis zum 18. März am Welteigentummarkt 2016 in Palais de Festival Cannes, Frankreich teilgenommen. Diese Teilnahme an diesem Markt diene dazu, die Weltinvestoren dazu einladen, in der Tourismusindustrie in Indonesien zu investieren. Das sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya gestern in Jakarta. Dem Minister zufolge sei das Programm des wunderbaren Indonesiens dabei vorgestellt worden. Arief Yahya fuhr fort, dass im Jahre 2015 etwa 10,4 Millionen ausländische Touristen Indonesien besucht hätten. Diese Zahl steigerte sich um 10,3% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Besucherzahl sei größer als die Zahl der ausländischen Touristen, die Malaysia besuchten. Das Wachstum des indonesischen Tourismus sei sehr gut im Vergleich zum globalen durchschnittlichen Wachstum und zu anderen nächsten Ländern, erklärte Arief Yahya weiter. Das Biosphärenschutzgebiet Blambangan in der Provinz Ostjava wurde von der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO als Biosphärenschutzgebiet benannt. Die Benennung fand bei der Sitzung des Internationalen Koordinationsrates ICC für das Programm der Menschen und des Biosphärens vom 18. bis zum 20. März 2016 in der Stadt Lima, Peru statt. Der indonesische Botschafter in UNESCO in Paris, Frankreich, Fauzi Sulaiman, sagte gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London, dass das Biosphärenschutzgebiet Belambangan von UNESCO auch als eines der Mitglieder des Netzes der internationalen Biosphärenschutzgebiete anerkannt werde. Das Biosphärengebiet ist etwa 231.000 Hektar groß. Durch die Benennung Blambangans hat Indonesien zurzeit 11 Biosphärenschutzgebiete. Das Sonderwirtschaftsgebiet Tanjung Api-Api in Süd-Sumatra werde als einer der Orte für den Aufbau der neuen Ruhr-Raffinerie in Indonesien entwickelt. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Sudirman Said, sagte dies gestern bei seinem Besuch in Palembang, Süd-Sumatra. Sudirman Said zufolge solle der Bau der Ruhr-Raffinerie in Süd-Sumatra dazu beitragen, die alte Ölraffinerie Plaju zu fördern. Diese Plaju Ölraffinerie gehört der staatseigenen Ölgesellschaft PT Pertamina. Sudirman Said fuhr fort, dass die dortige Provinzregierung die Versorgung der Fläche für den Bau dieser neuen Ölraffinerie garantiert habe. Der Bau dieser Raffinerie solle 4 bis 5 Jahre dauern. Inzwischen sagte der Generaldirektor für Öl und Gas des Ministeriums fu energi und mineral vorkommen Igusti Nyoman Wiratmaja das Indonesien in kommenden 10 Jahren für Raffinerien mit der Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag brauche, den Bedarf an 1,2 Millionen Barrel Rohöl zu decken. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.528,73 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.239,68 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.091 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok. Bestimmt die Konkurrenzkraft der indonesischen Produkte. Das indonesische Koordinationsministerium für die maritime Angelegenheiten gab bekannt, dass die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok in Jakarta erfolgreich geschnitten wird. Der Stellvertreter im Naturressourcen- und Dienstleistungsbereich des Koordinationsministeriums für maritime Angelegenheiten, Agung Kuswandono, erklärte, dass die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok bis 14. März 2016 3,64 Tage erreiche. Zu vorwar die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok, Jakarta, 7 bis 8 Tage. Präsident Joko Widodo freute sich aber nicht darüber und setzt ein neues Ziel. Die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok muss im April 2016 weiter gekürzt werden, bis sie nur 2 oder 3 Tage erreicht. Wenn dieses Ziel nicht erreicht werden könnte, bedroht Präsident, dass die hochrangigen Staatsbeamten, die für diese Frage sorgen und verantwortlich sind, entlassen wird. Letzten Jahr lenkte das Öffentlichkeit das Aufmerksamkeit auf die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok. Mitte des Jahres 2015 war Präsident Joko Widodo wütend, da man das Ziel nicht erreichen konnte, die Verweildauer des Hafens Tanjung Priok bis 4,7 Tage zu schneiden. Präsident entschied sich dann, einen Minister zu entlassen. Jokowis Bewertung zufolge konnte der Minister das Verweildauerziel nicht erfüllen und die Bedingungen im Hafen nicht verbessern. Letztes Jahr erreichte die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok 7 bis 8 Tage. Mit dem neuen Ziel muss der Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten Rizal Ramli arbeiten, die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok zu schneiden. Es ist schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Agung Kuswandono gab zu, es sei schwierig für Indonesien, 2 Tage Verweildauer wie die Verweildauer im Hafen Singapura zu erreichen. Der Hafen in Singapura ist ein Frachttransithafen. Inzwischen, Tanjung Priok ist eine Endstation für die Frachten. Präsident Joko Widodo drängte trotzdem seine Untergebenen, hart zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel des Präsidenten über die Verweilzeit in Tanjung Priok ist sehr vernünftig. Die Verweildauer ist sehr nötig, demnächst zu lösen. Sonst wird es einen Einfluss auf die hohen Kosten für die Logistik haben und die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Produkte gegen die Produkte anderer Länder schwächen. Die nationale Logistikkosten ist immer noch sehr hoch, sodass es nicht in der Lage war, die Wettbewerbsfähigkeit der indonesischen Produkte in der Ära des freien Handels der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu stärken. In den letzten Jahren waren die Nachbarländer in Südostasien der Lage,
die Effizienz zu implementieren, sodass die Kosten für die Logistik weiter gesunken sind. Während die indonesischen Logistikkosten in den letzten 3 Jahren war nur 24% des Bruttoinlandsprodukts. Dennoch verließ durchschnittlich hinter den Nachbarländern in Südostasien, die bei 16-17% stand. Da die kurze Verweildauer sehr wichtig ist, es ist sehr zu hoffen, dass alle Seiten hart arbeiten und zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Soweit Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse, die am 21. März passierten, wie folgt. Die Schlacht von Karame war ein Gefecht am 21. März 1968 um eine Fatah-Basis im jordanischen Ort Karame zwischen den angreifenden israelischen Streitkräften auf der einen und palästinensischen Freischärlern und jordanischen Truppen auf der anderen Seite. Es fand in der Folge des Sechstagekrieges statt und sollte aus israelischer Sicht der Unterdrückung von Terroranschlägen auf Israel dienen. Im Verlauf der Schlacht wurde das Lager vollständig zerstört. Alle teilnehmenden Seiten reklamierten einen militärischen Erfolg. Am 21. März starteten die israelischen Truppen ihren Angriff auf Karami. Dabei sollte der größte Teil der Truppen jeweils die Allenby-Brücke im Gefecht überqueren und gegen Karami vorgehen. Ein kleiner Teil sollte den Jordan mit Hilfe einer Protonbrücke überqueren. Durch diese beiden Angriffe sollte die Stadt eingekesselt werden. Währenddessen sollte eine kleinere Truppe einen Scheinangriff an der König Abdullah Brücke durchführen. Gleichzeitig sollten Fallschirmjägereinheiten per Helikopter direkt in Karami abgesetzt werden. Die Israelis waren sich dabei der Anwesenheit der 1. Jordanischen Infanteriedivision bewusst. Am 21. März 1846 erhielt Sachs in Frankreich ein Patent und gelangte so schnell zu großer Berühmtheit. Seine Instrumente wurden besonders in der französischen Militärmusik eingeführt. Die Originalität seiner Verbesserungen wurden von neidischen Konkurrenten, denen er den Rang ablief, vielfach angefochten, doch fielen die gerichtlichen Entscheidungen immer zugunsten von Sachs aus. Seine Werkstatt mit zeitweilig 100 Mitarbeitern soll über 20.000 Instrumente gebaut haben. Ein dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg war Adolf Sachs hingegen nicht vergönnt. Er musste mehrfach Konkurs anmelden und starb verarmt. Sachs wurde 1857 Saxophonlehrer am Pariser Konservatorium. Er gab außerdem eine Schule für das Saxophonspiel und die von ihm erbauten Instrumente heraus. Ab 1858 war Sachs Direktor des Bühnenorchesters der Pariser Oper. Er war Ritter im Orden der Eichenkrone. Sachs wurde 1842 in die Freimaurerloge Le Freies Armee der Union aufgenommen. In Anerkennung seiner Errungenschaften wurde nach ihm der Asteroid Sachs benannt. 2001, das transatlantische Kabel TAT-14 zwischen Nordamerika und Europa wird nach 2,5-jähriger Bauzeit eingeweiht. Es überträgt hauptsächlich binäre Daten für den Internet gebrauch. Das TAT 14 wurde am 21. März 2001 nach 2,5-jähriger Bauzeit eingeweiht. Die Kosten für seine Herstellung und Verlegung betrugen ca. 1,3 Milliarden US-Dollar, wobei etwa die Hälfte des Betrages nun für die Verlegung des Kabels aufgewandt wurde. Die Kosten teilten sich 50 Telekommunikationsunternehmen, darunter auch die Deutsche Telekom AG, die sich mit 250 Millionen Deutschmark beteiligte. Für die Verlegung wurde eine ca. 1 Meter tiefe Rinne in den Meeresboden gepflügt. An Stellen, an denen der Boden zu hart war, wurde das Kabel mit einem Stahlmantel verstärkt. Diese Maßnahmen sollte es vor mechanischen Belastungen schützen, wie sie zum Beispiel durch Schiffanker hervorgerufen werden können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Indonesiens Vorbereitung als Gastgeber des Forums Bali Process 2016. Indonesien wird den Gastgeber von dem regionalen Minister treffen über den Menschenschmuggel, Menschenhandel und die ähnliche grenzüberschreitende Kriminalität oder genannt auch Bali-Prozess. Dieses Treffen wird am 22. und 23. März 2016 in Nusa Dua auf Bali stattfinden. 44 von 47 Ländern, die zu diesem Treffen eingeladen werden, haben ihre Teilnahme an dem diesjährigen Bali-Prozess bestätigt. Außerdem werden 13 Minister, 8 Vizeminister und 6 internationale Organisationen dem 6. Bali-Prozess beiwohnen. Dies teilte der Sprecher des Indonesian Außenministeriums Armanata Kristiawan Nasir kürzlich in Jakarta der Pressemit. Armanata Kristiawan Nasir zufolge werde die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi inmittens des Bali-Prozess einige bilateralen Treffen mit den Außenministern der befreundeten Länder wie Niederlande, Neuseeland, Fidschi, Japan, Afghanistan und mit den Vertretern einiger internationalen Organisationen wie UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration, IOM, zu führen. Vor dem Bali-Prozess-Treffen führt Außenministerin Marsudi heute am 21. März in Jakarta ein bilaterales Treffen mit der australischen Außenministerin Julie Bischoff durch. Dieses Treffen dient dazu, die letzte Vorbereitung für Bali-Prozess zu machen. Ministerin Marsudi und Ministerin Julie Bischoff wird bei dem Bali-Prozess 2016 gemeinsame Vorsitzende innehaben. Sie werden verschiedene bilaterale Fragen wie die Verstärkung der Investition, den Schüleraustausch, die Terrorismusbekämpfung und die Fischerei erörtern. Zuvor, bei anderer Gelegenheit, sagte der Direktor für internationale Sicherheit und die Entwaffnung des indonesischen Außenministeriums, Andi Rahmianto, dass das diesjährige Bali-Prozess-Treffen unterschiedlich mit den vorigen Bali-Prozess-Treffen sei. Das diesjährige Bali-Prozess-Treffen wird eine ministerielle Deklaration hervorbringen. Bei den vorigen Bali-Prozess-Treffen brachte man nur Co-Vorsitzende ministerielle Erklärung hervor. Andi Rahmianto zufolge habe die Ankunft von 1.800 Flüchtlinge aus Myanmar und Bangladesch über Nordaceh im Mai und Juni letztes Jahres den Unterschied in den Ergebnissen dieses Treffens hervorgerufen. Diese Situation verursachte die humanitäre Krise in einigen südostasiatischen Ländern, vor allem in Malaysia und in Indonesien. Bali-Prozess wurde zum ersten Mal im Februar 2002 veranstaltet. am Anfang fokussierte sich Bali Prozess auf die Grenzfragen. Die Staatskontrolle, die Gesetzesvollstreckung bei den Fällen der Urkundenfälschung, das Visumsystem und den Informationsaustausch. Im Jahre 2007 unterstützten die Bali Prozess Mitgliedsländer den Eintritt von UNHCR in die Mitgliedschaft des Bali Prozess. Seitdem wird UNHCR den ständigen Mitwirkender und eines der Bali-Prozess-Steuerungsgruppe. Die anderen Mitglieder in der Bali-Prozess-Steuerungsgruppe sind Australien, Indonesien, Neuseeland, Thailand und Internationale Organisation für Migration, IOM. Zurzeit hat Bali-Prozess mehr als 50 Mitgliedsländer. Einige internationale Organisationen sind die Mitwirkender von Bali-Prozess auch geworden. Soweit im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Küche, Reiseziele, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Provinz West Java zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Die Existenz der sozialen Medien hat die Entwicklung und Werbung in einigen Sektoren unterstützt. Einer dieser ist der Tourismussektor. Viele Touristenziele, die vorher noch nicht bekannt waren, sind populärer geworden, da sie auf Websites zu sehen sind. Eines dieser Touristenziele ist der Lewis Hejo Wasserfall. Obwohl dieser Wasserfall sehr schön ist, ist er nicht so populär. Er liegt in Sentul Bogor in der Provinz West Java. Da viele Besucher Fotos dieses Wasserfalls in verschiedenen Social Medien abgeladen haben, wird er von vielen Touristen besucht. Liebe Zuhörer, der Lewis Hejo Wasserfall liegt im Dorf Karang Tengah im kleinen Bezirk Babakan Madang, Sentul, nicht weit vom Stadtzentrum Jakarta. Von Jakarta aus können Sie mit einem Auto ins Dorf Karang Tengah fahren. Wenn Sie in diesem Dorf angekommen sind, müssen Sie über eine steinige Straße und eine Holzbrücke laufen, um diesen Wasserfall zu erreichen. Sie müssen aber für die Eintrittskarte 10.000 Rupiah pro Person bezahlen. Um ein Auto zu parken, müssen Sie 15.000 Rupiah ausgeben, für ein Motorrad 10.000 Rupiah. Zuhörer, der Wasserfall Lewis Hejo ist ein von großen Flusssteinen, umgebener Mini-Wasserfall. Er hat einen kleinen Teich mit grünklarem Wasser. Das Wasser dieses Wasserfalls kommt vom oberen Wasserfall Ciburial. Der Lewis Hejo ist eigentlich der unterste von vier Wasserfällen. Wenn er von der Sonne bestrahlt wird, leuchtet sein Wasserstrahl intensiv grün wie sein Name Lewis Hejo. Hejo bedeutet in der lokalen Sprache grün. Der Wasserfall wird auch Curug Bengkok bekannt, da das Wasser nicht aufrecht, sondern in gebogener Form fließt. Bengkok bedeutet auf Deutsch gebogen. Der Wasserfall Louis Hejo bietet klares und frisches Wasser an. Schwimmen im Teich des Wasserfalls ist die Hauptaktivität dieses Wasserfalls. Wenn Sie Mut haben und Herausforderungen lieben, können Sie den Flusstein besteigen und von oben ins Wasser springen. Dafür brauchen Sie einen extra Versuch. Wenn Sie dazu keine Lust haben, können Sie andere Aktivitäten ausprobieren. Sie können dort unter anderem mit dem Wasser unter dem Wasserfall spielen. Dieses Touristenziel ist außerdem mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Wasserfall Louis Hejo. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Kursus menjahit, auf Deutsch Nähkurs. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Der Kurs auf Indonesisch Kursus. Kursus. Nähen auf Indonesisch menjahit. Menjahit. Suchen auf Indonesisch mencari. Mencari. Dianzeige of Indonesisch iklan. Iklan. Feel of Indonesisch banyak. Banyak. Die freie Zeit of Indonesisch waktu luang. Waktu luang. Das Betttuch of Indonesisch spray. Spray. Die Tischdecke of Indonesisch taplak meja. Taplak meja. Machen of Indonesisch membuat. Membuat. Das Handwerk of Indonesisch kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Di Kleidung of Indonesisch pakaian. Pakaian. Selbst of Indonesisch sendiri. Sendiri. Fähig of Indonesisch mahir. Mahir. Haben of Indonesisch mempunyai. Mempunyai. Das Geschäft of Indonesisch usaha. Usaha. Di ide of Indonesisch ide, ide. Good of Indonesisch bagus, bagus. Morgen of Indonesisch besok, besok. Begleiten of Indonesisch, mengantar, mengantar. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Kursus menjahit. Nähe Kurs zwischen Nita und Dewi im Haus von Dewi dargestellt. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Welche Anzeige hast du gesucht auf Indonesisch? Kamu sedang mencari iklan apa? Kamu sedang mencari iklan apa? Ich suche die Anzeige über neue Kurs auf Indonesisch. Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. Ich habe viele freie Zeit auf Indonesisch. Saya mempunyai banyak waktu luang. Saya mempunyai banyak waktu luang. Ich möchte am Nähkurs teilnehmen auf Indonesisch. Saya ingin kursus menjahit. Saya ingin kursus menjahit. Welche Nähkursarten willst du nehmen? Auf Indonesisch. Kursus jahit apa yang akan kamu ikuti? Kursus jahit apa yang akan kamu ikuti? Ich will Betuch, Tischdecke, Handwerk und meine Kleidung nähen. Auf Indonesisch. Saya ingin menjahit spray, tapla, meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. Saya ingin menjahit spray, taplak meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. Wenn ich gut nähen kann, will ich eigenes Geschäft haben. Of Indonesia, setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. Setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. Es ist eine gute Idee. Of Indonesisch. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Morgen begleite ich dich zum guten Nähkurs. Of Indonesisch. Besok saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus. Besok saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus. Vielen Dank of Indonesisch. Terima kasih. Terima kasih. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Kursus menjahit, Nähkurs. Wir hoffen, dass Sie Indonesisch durch dieses Programm besser lernen könnten. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören!
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm stellen wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vor. Dieses Mal stellen wir Ihnen die begabte Keroncongsängerin Hetikus Endang vor. Unser Programm eröffnen wir mit dem Lied Maha Meru. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Zuhörer, das war Mahameru von Hetikus Endang. Mahameru ist der höchste Berg in Java. Dieser Berg liegt in Malang, Ostjava. Das Lied Mahameru erzählt über den schönen Gipfelberg. Liebe Zuhörer, Hetikus Endang sang die Lieder in verschiedenen Rhythmen. In dem Lied Kasih oder auf Deutsch Liebe singt Hetikus Endang im Bossa Nova-Rhythmus. Dieses Lied ist bei Musikliebhaber in Malaysia, Brunei Darussalam und Singapur sehr beliebt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Hetikus Endang mit dem Titel Kaulah Segalanya oder auf Deutsch Du bist alles. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, das war Kaula Skalanya, oder auf Deutsch Du bist alles von Hetikus Endang. Anfang war dieses Lied im Pop-Rhythmus. Danach aber wird Hetikus Endang dieses Lied im Kroncong-Rhythmus gesungen. Dieses Lied wurde von Tito Sumarsono komponiert und wurde im Jahre 1991 von Ruth Sahanaya populiert. Hetikus Endang wurde am 6. August 1957 in Jakarta geboren. Im Alter von 14 Jahren begann ihre Musikkarriere. In ihrer Karriere sang sie Lieder in verschiedenen Rhythmen. Hetikus Endang erhielt die verschiedenen Auszeichnungen beim nationalen und internationalen. Sie erhielt als die beste Sängerin beim Fina del Mar Song Festival in dem Lied Sayang oder auf der Liebe in Chile. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Inner Obsidian hören, Sie zwei weitere Lieder von Hetikus Endang mit dem Titel Widuri und Hanya Semalam oder auf Deutsch Nur Eine Nacht. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.